Ich möchte beginnen mit Gottes Wort, wie es in Epheser 6, Vers 2 und 3 steht. Gott, ich danke dir für dein heiliges Wort. Danke, dass dein Wort voller Kraft und voller Leben und voller Energie ist und dass es den Weg findet in unsere Herzen. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, das Wort Gottes heute zu empfangen und danach zu tun und ihm zu gehorchen. Amen. Ich lese nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat, damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. Ihr Lieben, lokale Gemeinde, Baptistengemeinde Puchheim und Israel, muss das sein? Ich war schon 15 Jahre Pastor, als ich das erste Mal nach Israel reiste. Ich war eigentlich ohne besondere Erwartungen auf diese Reise gegangen und ich war überzeugt, dass ich durch meine theologische Ausbildung, durch die Bibelschule und die vielen Weiterbildungen doch recht gut über die Geschichte Israels und über das jüdische Volk informiert bin. Die Heilige Schrift sagt uns ganz klar und sie bezeugt uns, dass Gott einen ewigen Bund mit Israel geschlossen hat. Er, der gewaltige Gott, er hat dieses Volk geliebt und erwählt. Und Gott steht zu seinem Wort. Trotz eigenen Wegen, die das jüdische Volk immer wieder gegangen ist, wo sie sich gegen Gott gestellt haben, wo sie gesündigt haben, hielt Gott an diesem Bund mit dem Volk Israel fest. Doch wie ist das heute mit Israel? Geht ihre Geschichte im neuen Bund zu Ende? Nein, im Gegenteil, sie erfüllt sich. Der Apostel Paulus platziert in seinem theologischen Hauptwerk, dem Römerbrief, die Kapitel 9, 10 und 11. An ganz zentraler Stelle spricht der Apostel Paulus, unser großes Vorbild, der Gemeindekenner, der Kenner auch unseres persönlichen Lebens und der Kenner seines persönlichen Herzens, er spricht an zentraler Stelle über das jüdische Volk. Und er setzt das jüdische Volk Israel in Beziehung zur lokalen Gemeinde und er sagt sehr deutlich: Nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Und im zweiten Brief an die Korinther nimmt der Apostel Paulus nochmal zwei Kapitel, wo er ausführlich über die Jerusalemer Gemeinde spricht und wie diese Gemeinde zu ehren, zu unterstützen ist. Ihr Lieben, wenn wir nach Wundern in der Heiligen Schrift suchen in der Bibel, dann kommen wir auch an der Sammlung der Juden von den Enden der Erde nicht vorbei. Im Jeremia, in Jesaja, in Amos, in Hesekiel, in so vielen Bibelstellen. Wir haben euch einige dieser Hefte mitgebracht, wo diese Bibelstellen gesammelt sind. Wir haben 100 zusammengetragen. Es gibt weitaus mehr. An weit über 100 Stellen in der Heiligen Schrift spricht Gott allein davon, dass er sein Volk in der letzten Zeit wieder im Land sammeln will. Ich will sie sammeln von den Enden der Erde und zurück in ihr Land bringen. Das ist kein Werk von Menschen. Gott sagt, ich will. Und wenn Gott sagt, ich will, dann kann er das auch. Und dann tut er es auch. Und wir sehen es, wir dürfen es miterleben. Ich komme später darauf zurück. Warum haben dann die lokalen Gemeinden, wenn das Zeugnis der Heiligen Schrift so überzeugend ist, warum haben die lokalen Gemeinden den Dienst am jüdischen Volk weitestgehend an Israel Werke übergeben? Ihr Lieben, schon im 3. Jahrhundert begann die Kirche, die Gemeinde, sich von ihren jüdischen Wurzeln mehr und mehr zu trennen. Es gab immer einzelne Gemeindebewegungen, die das nicht vollzogen haben, aber in der Mehrzahl durch klare Dokumente, die erstellt, unterzeichnet wurden, gab es eine Trennung. Juden sollten Christen werden und sich bekehren, aber ihr gültiger Bund mit dem Gott der Bibel fand kaum mehr Beachtung. Das jüdische Volk wurde sogar oft von der Kirche, von der Gemeinde als von Gott verworfen betrachtet. Überheblichkeit und Ersatztheologie machte sich breit. Antisemitismus heute getarnt, wir sind in der heutigen Zeit angekommen, oftmals als Israelkritik getarnt, hat in unserer Geschichte der Kirchen und Gemeinden eine große Tradition, leider. Vom Reformator Dr. Martin Luther angefangen, bis zu den Kirchen und Freikirchen, die im Dritten Reich wegschauten oder sogar Judenhass aktiv unterstützten. Ich war erschüttert, als ich das mal studiert habe, auch in wie vielen freikirchlichen Gemeinden die Hakenkreuzfahne wehte, wie viele Fotos es gibt, nicht nur von landeskirchlichen, auch von freikirchlichen Pfarrern, die mit dem Hitlergruß ganz stolz einherkamen. Aber es gibt auch Gott sei Dank positive Beispiele in der freikirchlichen Bewegung. Zum Beispiel aus dem Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, BFP, aus dem ich komme, sagte Jonathan Paul, einer der Gründerväter, schon 1917, dass die Rückkehr der Juden in das verheißene Land eines der größten Zeichen Gottes ist an uns heute, an die Gemeinde. Ihr Lieben, wenn die lokale Gemeinde ihre Wurzeln wieder anerkennt, dann geschieht Gewaltiges. Aus der Seelsorge wissen wir, aus der Beratung, wie nachteilig sich eine fehlende Familie auf die Entwicklung von Kindern auswirkt. Wie oft habe ich das als Pastor und Seelsorger erlebt, mit welchen Defiziten Kinder aufwachsen, wenn eine Verwurzelung fehlt, wie sie geradezu haltlos im Leben sind. Für mich war es entscheidend, als ich damals vor 15 Jahren das erste Mal in Israel war, auf einer großen Tagung, für mich war es entscheidend zu sehen, wie lokale Pastoren und Gemeinden aus Afrika, Asien, Lateinamerika ganz selbstverständlich, geradezu organisch mit dem jüdischen Volk verbunden waren. Ich sah sie mit Leidenschaft für Israel beten. Ich sah sie Gelder sammeln, regelmäßig für jüdische Hilfsprojekte in Israel und überall in der Welt, wo Juden leben. Und ich sah sie, wie sie Jahr für Jahr große Reisen von ihren Gemeinden in das Heilige Land organisierten, um dort vor Ort zu beten, zu helfen und zu lernen. Und während einer dieser internationalen Tagungen in Israel, wir waren wirklich alle auf unseren Knien, sprach Gott ganz stark zu mir. Und mein ganzes theoretisches Wissen stürzte so wie ein Kartenhaus zusammen. Gott zeigte mir so ein Stück sein Herz, was er für das jüdische Volk empfindet bis heute. Und das hat mich getroffen. In meiner Gleichgültigkeit, Überheblichkeit, in meinem theoretischen Glauben, der nicht praktisch verwurzelt war. Ihr Lieben, was können wir heute tun? Lokale Gemeinde und Israel, muss das sein? Ja, wir gehören zusammen. Wir brauchen ein starkes Fundament. Wir brauchen eine gesunde Verwurzelung. Mir wurde nach vielen Jahren im Dienst deutlich, dass ich über Personen, Ereignisse und Orte sprach, die ich selber nie aufgesucht hatte. Oder deren Kultur ich nie persönlich kennengelernt hatte. Ich predigte jeden Sonntag über Jesus, über die Apostel, über die Wunder am See Genezareth, über Jerusalem, über den Tempel. Aber dann, als ich vor Ort war, spürte ich so meine Überheblichkeit und auch meine Defizite, dass der Geist Gottes zu mir sprach, verbinde dich mit deinen Wurzeln, lerne etwas über jüdische Kultur, lerne Menschen kennen, begegne ihnen mit einer dienenden Haltung als Christ. Was können wir tun? Wir können so viel tun, wir können Reisen nach Israel organisieren, wir können beten, wir können praktisch unterstützen, ihr Lieben. Und dazu sind wir da. Wir als Ebenezer sind ein Werk, das die Aliyah, die Rückkehr des jüdischen Volkes nach Israel unterstützt. Und wir haben heute Büros in etwa 60 Nationen auf dieser Erde. Und es ist eine besondere Ehre, dass der internationale Präsident heute hier ist, Markus Ernst aus der Schweiz. Er leitet dieses internationale Hilfswerk mit einem Team und er ist unser Präsident. Und wir schätzen dich sehr, lieber Markus und deine liebe Frau Hanna. Ihr seid solche Pioniere. Markus ist diesen Weg lange vor mir gegangen. Und er hat sich für Israel eingesetzt mit seiner lieben Frau und seiner Familie, mit seinen Kindern, lange bevor das andere getan haben. Ihr Lieben, wir haben gelesen aus Epheser 6, Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das der Herr gegeben hat, das mit einer Zusage verbunden ist, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Als ich das gelesen habe, Ehre Vater und Mutter, dann denken wir zunächst natürlich an unsere natürlichen Eltern. Und das ist auch richtig. Zunächst erstens Ehrfurcht, Ehre, Ehrerbietung. Dieses Wort hat eine tiefe Bedeutung. Es hat auch zu tun mit Anerkennung oder auch mit praktischer Hilfe. Ehrerbietung, Ehrfurcht. Ja, und wir sollen unsere natürlichen Eltern wertschätzen, ehren und unterstützen. Ich habe es nicht immer getan. Ihr wahrscheinlich vielleicht immer. Aber ich hatte so als Teenager, habe ich so richtig gegen meine Eltern rebelliert. Kennt ihr sowas? Kennt ihr nicht, ne? Die fand ich langweilig, die Eltern, und wie die sich angezogen haben, schrecklich. Ich hatte Blue Jeans an und lange Haare und wir hatten so Lederketten um, damals so die Hippie-Zeit, Mitte der 70er Jahre, Ende der 70er Jahre. Und meine Eltern habe ich im bestimmten Alter nicht geehrt und nicht wertgeschätzt. Und ich habe gesagt, so, jetzt mache ich mein Ding. Mein Vater war Pastor, er ist schon beim Herrn, er ist schon in der himmlischen Heimat angekommen. So, ich bin da nicht mit zum Gottesdienst gegangen und bin meine eigenen Wege gegangen mit meiner Clique. Aber dann sprach Gott zu mir. Und Gott hat mich ermahnt, als ich eine Bibelschule besucht habe als junger Mann und ich musste Buße tun. Ich weiß, wie ich damals von meinen Eltern angerufen habe von der Bibelschule und mich bei ihnen entschuldigt habe für die Schmerzen, die ich ihnen bereitet habe und wo ich sie nicht geehrt habe, nicht wertgeschätzt habe. Und dann habe ich einen Brief an sie geschrieben. Dazu wurden wir alle als Bibelschüler angehalten. Schreib mal einen Brief, bete mal eine Stunde und frag mal den Geist Gottes, wie er dich leitet, was du an deine Eltern schreiben sollst. Boah, das waren spannende Zeiten. Da haben wir ganz schön geschwitzt. Und wir haben diese Briefe geschrieben und mit zitternder Hand, damals hat man noch Briefe geschrieben und in den Briefkasten gesteckt. Und dann kamen die Tage später bei den Eltern an. Unsere Eltern wertschätzen, ihr Lieben, ehren und unterstützen, das ist so wichtig. Und dieses Gebot hat eine Verheißung. Und heute versuche ich, meine Mutter, die wir noch haben, die 86 ist, wir versuchen sie wertzuschätzen, einzuladen, zu besuchen, mit ihr kleine Reisen zu machen, sie anzurufen, möglichst jeden Tag, für sie zu beten, sie zu unterstützen. Und das ist uns ein Anliegen. Meine liebe Frau Christine, sie hat noch beide Eltern, Vater und Mutter. Und wir investieren nicht nur an den Feiertagen in unsere Eltern. Und wir spüren, dass es auch ein Segen in uns, den Jüngeren, der mittleren Generation, muss ich ja schon sagen, freisetzt. Aber auch unsere geistlichen Eltern, die die Gemeinde geprägt haben, sollen wir anerkennen und wertschätzen. Das sagt Gottes Wort, das ist ein Gebot. Das ist nicht einfach so, denk mal drüber nach, sondern es ist ein Gebot Gottes, was der Heilige Gott in seinem heiligen Wort gegeben hat. Eure geistlichen Eltern, da denken wir bei den Baptistengemeinden, ich fühle mich da ja immer noch zu Hause, weil ich daherkomme, wir denken an Bruder Onken und Bruder Lehmann, Bruder Onken aus dem Norden und Bruder Lehmann aus Berlin, wo ich herkomme. Und es ist gut, dass wir diese Männer und Frauen hatten, die mutig waren in schwierigen Zeiten und die Gemeinden gegründet haben, die die ersten Menschen getauft haben und sie haben Verfolgung erlebt. Lasst uns sie immer ehren und anerkennen, auch ihre Geschichte erforschen, von ihnen lernen und Wertschätzung hochhalten. Aber es gibt auch geistliche Eltern, die noch leben, die noch unter uns sind. Vielleicht die Gründer dieser Gemeinde. Ich habe gehört, es gab eine Person, die dieses wunderschöne Gemeindezentrum erbaut hat. Wenn die Person noch lebt, sprecht Wertschätzung und Anerkennung aus. Immer wieder. Wenn die Person nicht mehr lebt, dann zu den Nachkommen. Es ist wichtig, dass wir Gottes Wort tun und nicht nur Hörer sind, sondern dass wir immer wieder etwas tun. Ich kann mich an einen Pastor in Berlin erinnern, mit dem ich viele Jahre eng zusammengearbeitet habe. Dann wurde er älter, er nahm eine etwas interessante Entwicklung, sage ich mal, mit der viele nicht so einverstanden waren, ich auch nicht. Aber Gott hat mich eines Tages im Gebet ermahnt und gesagt, bitte verachte diesen Pastor nicht, weil er älter geworden ist. Auch weil er vielleicht ein wenig komisch geworden ist, weil vielleicht du auch einige seiner Ansichten, seiner theologischen Ansichten nicht teilst. Besuche ihn. Und ich bin zum Geburtstag hingefahren, habe ihm eine tolle Flasche Champagner gebracht und Blumen, habe mit ihm gefrühstückt, Wertschätzung ausgedrückt. Und ich habe gemerkt, wie ihm das gut getan hat. Geistliche Eltern zu ehren und natürliche zu ehren ist wichtig. Und auch heute noch kannst du deine Eltern anrufen, wenn du sie noch hast. Ruf sie an, besuch sie doch heute. Die Feiertage kommen. Überlege doch, wie du deine Familie wertschätzen kannst, weil es ist für dich gut. Nicht nur für die, denen du Wertschätzung ausdrückst, sondern es wird auch in dir Segen freisetzen. Wer möchte nicht gesegnet sein und langes Leben haben und dass es ihm gut geht? Das verspricht Gott. Und Gott hält sein Wort. Auch die Helden des Glaubens, von denen wir in der Bibel lesen, wir sollen sie natürlich ehren und anerkennen. Wir könnten jetzt im Hebräerbrief lesen von der Wolke von Zeugen, die uns umgibt. Das ist wunderbar, dass wir diese Männer und Frauen hatten, die mit beispielloser Treue oftmals ihr Leben geopfert haben und ihr Leben auf den Altar gelegt haben. Es sind wirkliche Helden des Glaubens. Ihr Lieben, der Segen ist so wichtig, dass wir nicht nur ein Gebot sehen, ja, ich soll jetzt wieder irgendetwas tun, ich soll Vater und Mutter im Natürlichen und Geistliche Väter und Mutter ehren, sondern lasst uns erkennen, wer das Wort gegeben hat, das ist Gott. Und Gott hat mit seinen Geboten immer gute Absichten. Sein Wort ist nicht Gesetz im Sinne von, er will uns einengen, sondern Gott gibt sein Wort, auch seine Gesetzmäßigkeiten, um uns Leben zu schenken. Schau auf diese Verheißung, schau auf Gottes Herz und auf den Segen, den er freisetzen will. Ihr Lieben, natürlich komme ich jetzt zurück zum jüdischen Volk und zu Israel. Eines Tages, als ich diese Bibelstelle las und ich habe oft gepredigt über Familie, Ehe, mit meiner lieben Frau zusammen haben wir Eheseminare gemacht, Eheermutigungswochenenden, Familienseminare. Als Pastor ist es wichtig, immer wieder Ehen und Familien zu ermutigen, die Generationen zu ermutigen, mit Wertschätzung miteinander umzugehen. Aber eines Tages, als ich das las, sprach Gott zu mir und sagte, Ehre Vater und Mutter, hast du schon mal an Israel gedacht? Hast du schon mal an das jüdische Volk gedacht? Hatte ich nicht. Und ich habe ganz neu das aus dem Römerbrief gelesen, was ich vorhin schon zitiert habe. Nicht wir tragen die Wurzel, sondern die Wurzel trägt uns. Wir würden heute nicht hier sitzen ohne das jüdische Volk. Ohne Abraham, Isaak und Jakob und Maria und Martha wären wir nicht hier. Sie sind uns vorangegangen. Abraham wird immer wieder als der Vater des Glaubens uns im Neuen Testament vorgestellt und hingestellt. Der für uns gestorben und auferstanden ist, der deine und meine Sünde getragen hat. Jesus Christus, er war Jude. Seine 12 Apostel, seine 12 Jünger, die die Kirche, die Fundamente der Kirche bis heute sind, es waren alles Juden. Die Verfasser der Heiligen Schrift, der Bibel, die uns so wichtig ist, wo wir sagen, das ist das Wort Gottes, es waren Juden. Ihr Lieben, könnte es sein, dass Gott einen ganz neuen Segen über der Gemeinde in Deutschland freisetzen will, wenn wir uns wieder mit der Wurzel von Herzen verbinden. Wenn wir natürliche und geistliche Väter und Mütter anerkennen und ehren, das ist sehr wichtig. Ich habe das ausführlich beschrieben und mit Beispielen untermauert. Aber wie wäre es, wenn wir mal noch ein Stück weiter zurückgehen? Und wenn wir gerade in dieser Zeit, wo Antisemitismus wieder modern geworden ist, mitten im deutschen Volk, aber auch wo wir viele hunderttausende Flüchtlinge in Deutschland haben, die aus muslimischen Ländern kommen, wo sie in ihren Familien und Schulen zum Hass auf Juden und auf das jüdische Volk erzogen wurden. Kann die Gemeinde neutral bleiben? Ich glaube nicht. Ich glaube, jeder Christ wird in den kommenden Jahren, ich bin kein Prophet, aber ich sag mal etwas, oder lehne mich ein Stück aus dem Fenster. Jeder von uns wird herausgefordert werden, jede Gemeinde und jeder Christ, sich klar zu positionieren, zuerst zu Gott, unserem Herrn, vielleicht auch öffentlich, zu seinem Wort, denn das ist auch nicht mehr normal, dann ist man schnell ein Fundamentalist und wer möchte schon als rechter Christ oder Fundamentalist bezeichnet werden, der heute noch an die Bibel, an Gottes Wort glaubt. Aber wenn wir an Gott glauben, wenn wir an die Heilige Schrift glauben, dann können wir das Volk Israel nicht ausklammern. Dann bedeutet es auch, dass wir uns zum Volk Israel stellen. Ich habe erlebt, was Gott in meinem Leben verändert hat. Als ich angefangen habe, Vater und Mutter, das jüdische Volk zu ehren, kennenzulernen. Ich reise seitdem in den letzten 15 Jahren mindestens einmal im Jahr nach Israel. Das ist nicht immer leicht. Keine Zeit, kein Geld. Ne? Ihr kennt so die Ausreden, die man hat. Und als Pastor hat man eigentlich auch nicht so ein großes Reisekonto, wo man dann immer mal 1.000, 2.000, 3.000 Euro für eine Israel-Reise abzwacken kann. Es ist eine Herausforderung. So wie es eine Herausforderung ist, vielleicht unsere Väter, unsere natürlichen Väter und Mütter zu besuchen, heute noch anzurufen, wenn wir sie noch haben. Wie es uns Geld und auch Zeit kostet und Einsatz. Manchmal leiden wir ja auch an unseren Vätern und Großvätern und Großmüttern, wenn sie älter werden. Und sie vielleicht auch an uns. So ist es auch nicht immer einfach, die Beziehung mit Israel. Ich will euch keine Luftschlösser vorstellen. Es ist eine Herausforderung. Es kostet uns auch etwas. Aber es hat eine große Verheißung. Ich habe es vorhin schon einmal erzählt. Ich habe durch meinen internationalen Kontakt in den letzten Jahren so viel Segen von Christen aus Afrika, aus Asien und Lateinamerika empfangen. Und bei ihnen habe ich das gesehen, dass sie Israel nicht zum Thema machten, was man dann so abhakt, sondern die Liebe zum jüdischen Volk war organisch in die lokalen Gemeinden eingebettet. Wie muss man sich das vorstellen? Die haben regelmäßig Israel-Gebetstage gehabt in ihrer Gemeinde. Da wurde für Israel gebetet. Wenn die Afrikaner beten, die tanzen auch beim Beten noch ein bisschen. Und das geht mal so 4 Stunden, der Gottesdienst. Und ich habe so ihr Herz gesehen, ihr Leben. Und manchmal haben sie auch nicht viel Geld, aber dann haben sie vorne einen großen Topf hingestellt und haben das Geld in ein jüdisches Projekt gespendet oder in eine christliche Organisation, die in Israel arbeitet. Und regelmäßig reisen sie nach Israel. Ich habe Frauen, Bauersfrauen aus Angola getroffen in Israel, aus Ghana. Die sahen sehr einfach gekleidet aus. Und sie kamen von Dörfern. Und sie haben mir erzählt, hinter der Hütte steht eine Kuh und 2 Ziegen. Ich habe mich gefragt, wie haben sie das Geld zusammenbekommen? Sie haben mir gesagt, sie haben jahrelang für diese Israelreise gespart. Manch eine hat ihre Kuh verkauft oder ihre Ziegen, um in das Heilige Land zu kommen. Und das hat mich als wohlsituierten Westeuropäer sehr berührt. Oder ich traf einen Pastor aus der Ukraine, der verkaufte sein Auto, mit dem er 10 Kilometer von zu Hause in die Gemeinde fahren musste. Und er hat mit diesem alten Auto, ein alter Lada war das, irgendwo uralt, mit dem Geld hat er die Reise nach Israel finanzieren können. Und dann sagte ich, wie kommst du jetzt zur Gemeinde? Er sagt, der laufen, 10 Kilometer. Da fährt kein Bus. Und dann läuft er in die Gemeinde und vertraut Gott, dass Gott ihn versorgt. Unsere Herkunftsfamilie zu kennen und zu ehren, kann auch einen hohen Preis kosten. Es kann viel bedeuten, aber es lohnt sich, ihr Lieben, es lohnt sich. Mein Leben ist so reich geworden. All das andere Gute vorher habe ich nicht losgelassen. All das, was ich in den Baptistengemeinden gelernt habe, an Treue zum Wort Gottes, treu im Gottesdienst zu sein, egal ob es regnet oder schneit. Heute ist ja oft so, die Leute halten den großen Zeh aus dem Bett. Gehe ich heute zum Gottesdienst oder nicht? Wie ist das Wetter? Wie fühle ich mich gerade? Aber ich habe noch gelernt in der Baptistengemeinde, jeden Sonntag, wenn man nicht mit 40 Fieber am Bett liegt, sitzt man auf seinem Stuhl und ist im Gottesdienst, ne? Und tut treu seinen Dienst, zu dem man sich verpflichtet hat. Das sind wunderbare Dinge. Treu zu sein dem Wort und der Gemeinde gegenüber. Regelmäßig seinen Gemeindebeitrag zu geben, auch das ist wichtig. Aber es ist nicht alles. Denn Gottes Herz schlägt nicht nur für Treue und für lokale Gemeinde. Gottes Herz schlägt genauso für Israel. Das ist nicht abgeschlossen. Das liegt nicht hinter uns, sondern es wird mehr und mehr an Bedeutung gewinnen in der letzten Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Und er kommt sehr bald. Die Zeichen der Zeit sind sehr deutlich. Und es kann für uns als einzelne Christen und als Gemeinden etwas ganz Besonderes sein, Ehrerbietung auszudrücken. Wie kann das konkret aussehen? Ich habe es vorhin schon gesagt, im 2. Korintherbrief, in den Kapiteln 8 und 9, redet der Apostel immer wieder davon, von der Gemeinde in Jerusalem. Ich muss dahin und sammelt schon mal Geld, wenn ich dann komme, damit ihr auch ordentlich was zusammengelegt habt. Und er redet von praktischer Unterstützung. Warum? Er zählt es nochmal auf, weil wir von dort alles bekommen haben. Sind wir sozusagen Schuldner ihnen gegenüber. Wir haben die Propheten, wir haben die Heilige Schrift, wir haben Jesus Christus, unseren Erlöser, wir haben alles bekommen. Und Gott ermahnt uns und ermuntert uns sozusagen, dass wir daran wieder anknüpfen. Und er sagt uns nicht nur, tu es einfach, sondern er zeigt uns, dass es mit einem Segen verbunden ist. 3 Aspekte, wiederhole ich noch einmal, die der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief nennt, wie wir unsere geistlichen Wurzeln, wie wir Vater und Mutter Israel, das jüdische Volk, ehren können. Erstmal Gebet. Ich ermuntere euch, regelmäßig für Jerusalem, für Israel zu beten. Die Heilige Schrift ist ganz klar. Wer Israel segnet, der ist gesegnet. Und wer Israel verflucht, wer die Juden verflucht, der ist verflucht. Wir haben es gesehen, als unser Land sich aufgemacht hat, die Juden auszulöschen in Europa. Was hatte es für eine Konsequenz? Millionen tote Deutsche, ein geteiltes Land, Elend, das bis heute nachwirkt und bis heute in unserer deutschen Seele Spuren hinterlassen hat. Aber auf der anderen Seite dieser Segen, wie wäre das, wenn Deutschland an der Seite Israels steht? Wenn es nicht nur Lippenbekenntnisse sind unserer Politiker, es wäre deutsches Staatsräson, also Israel zu verteidigen und auch für die Juden sich einzusetzen. Gebet, ihr Lieben. Wie wäre es, wenn ihr regelmäßig dafür betet? Wenn es nicht nur in einem wunderbaren Israel-Gebetskreis stattfindet, das ist auch wunderbar, aber es gehört eigentlich zentral, wie Mission, wie Dienst an den Bedürftigen und Behinderten. Es gehört zentral in die Gemeinde, in die Gottesdienste zurück. Sozusagen Reformation, Reformation. Reformation haben wir gerade 500 Jahre gefeiert, aber das bedeutet zurück zum Wort. Und zurück, wenn wir in das Wort gehen, entdecken wir, das Herz Gottes schlägt für dieses Volk. Und nicht nur Gebet, auch zweitens, ich ermutige euch regelmäßig, Geldsammlungen in der Gemeinde zu machen. Vielleicht fangt ihr persönlich an. Vielleicht ist es ein langer Weg, bis eine Gemeinde sich einig ist, ein Sonderopfer für ein jüdisches Projekt zu machen. Aber ihr könnt ja persönlich anfangen. Ihr könnt ja eine Erstlingsgabe spenden an solch ein Projekt. Und ihr könnt eure Spende sogar noch steuerlich absetzen. In Deutschland sind wir ja nochmal gesegnet. Der Apostel hat es getan. Und er hat mehrfach diese Sammlung angekündigt. Es war nicht nur, wir legen mal eine Kollekte zusammen, was ich noch an Hartgeld übrig habe. Es war eher eine Scheinwerfersammlung, ja? Ihr kennt das, ne? So Scheine werfen. Lautlos. Das klappert nicht so sehr. Das wäre angemessen, glaube ich. Dass wir überlegen und dass wir uns vom Wort Gottes herausfordern lassen, was können wir tun? Wo können wir Dankbarkeit ausdrücken? Liebe und Zuneigung, ihr Lieben, ist immer praktisch. Wenn ich sage, ich ehre meine Mutter mit 86 Jahren und das sind nur Worte, dann sind diese Worte nicht viel wert. Es bedeutet, dass ich nach der Arbeit noch zu ihr hinfahre. Dass ich sie abends spät, meine Frau sagt, hast du schon Mutti angerufen? Okay, ich rufe nochmal an, wie es ihr geht. Sag ihr gute Nacht. Es kostet uns etwas. Liebe und Zuneigung hat immer Auswirkungen. Aber letztendlich sind wir die Gesegneten. Ich könnte jetzt euch noch stundenlang Geschichten erzählen, was auf den Israelreisen passiert ist, was das ausgelöst hat in meiner Gemeinde. Ich bin nicht nur alleine gereist. Ich habe dann die ganze Familie mitgenommen, meine Frau, die drei Kinder. Das hat uns Unmenge Geld gekostet und wir mussten lange die Schulden dafür abzahlen. Aber ihr Lieben, die Deutschen kaufen sich Autos auf Kredit und Häuser. Warum sollen wir nicht auch investieren in das Geistliche, in das, was wirklich zählt? Da ist so viel zu entdecken. Der Apostel Paulus sagt, Gebet, Geldsammlung, praktische Unterstützung und Reisen hin in das Heilige Land. Dort, wo alles angefangen hat, immer wieder redet er von der Reise nach Jerusalem und dass er sich darauf freut und vorbereitet. Und er hat diesen Kontakt gehalten. Es gibt viele gute Angebote in Deutschland, wo ihr an Israel-Reisen teilnehmen könnt. Auch wir von Ebenezer organisieren Reisen. Ihr könnt mich ansprechen, den Hans ansprechen. Und es ist einfach mit Worten nicht zu beschreiben. Als ich das erste Mal über den See Genezareth gefahren bin, und damit möchte ich abschließen, in einem Holzboot. Und wenn du so über den See Genezareth fährst, in einem Holzboot, und wir hatten Gitarre dabei, haben angefangen, Lobpreislieder zu singen. Das lief mir schon kalt den Rücken runter. Ich bin nicht so ein Gefühlstyp, ich bin ein richtiger Deutscher. Ne? Männer weinen nicht so oft. Aber da kamen mir so Tränen und ich habe so geguckt, dieses Holzboot. Und ich sah so den See, die leichten Wellen und wie die Landschaft sich formt. Und die Formung der Landschaft ist dieselbe, der Berge, die den See Genezareth umgeben. So diesen Blick muss damals Jesus und die Jünger gehabt haben. Und es war nicht nur emotional, dass es mich angesprochen hat. Es hat sich was in meinem Herzen bewegt, in meinem Geist, in meinem inneren Menschen. Dass da auch so viel Härte hochkam in diesem Moment, so viel Gleichgültigkeit, wo ich mich einfach dafür nicht interessiert hatte. Und ich bin dankbar, dass Gott mich damals auf die Knie gebracht hat. Mein Dienst als Pastor, das Leben unserer Familie Rudloff hat sich durch diese Israelreisen, durch das Gebet für Israel, durch das Geben hinein stark verändert. Wir haben so viel Segen dazu gewonnen und nichts verloren. Und diesen Segen möchten wir nicht mehr missen. Eben Ezer International hat in 60 Nationen Büros. Ich darf das Berliner Büro in der Bundeshauptstadt leiten. Wir haben ein christlich-jüdisches Büro. Es passiert etwas, ihr Lieben. Noch nie in der Geschichte ist es uns bekannt, dass Christen und Juden ein gemeinsames Beratungs- und Schulungszentrum unterhalten. Wir tun das seit einem Jahr in Berlin. Noch vor 3-4 Jahren unvorstellbar. Aber es kommt etwas zusammen, was zusammengehört. Und wir dürfen Menschen dienen, Juden, die in Deutschland leben, sie auf dem Weg nach Hause, nach Israel begleiten, ihnen praktisch helfen, für sie beten, sie unterstützen. Und es ist ein Vorrecht, wenn wir etwas tun dürfen, was in der Bibel beschrieben wird und was heute geschieht. Ich lade euch ein, wenn wir jetzt noch gemeinsam beten, dass ihr Gott euer Herz hinhaltet, euer Leben. Und dass ihr sagt, lieber Gott, ich möchte, dass dieser Sonntag nicht einfach vorübergeht, sondern bitte rede zu mir. Was bedeutet das für mich? Wo sind Wurzeln von Antisemitismus in meiner Familie? Wo ist eine Decke des Schweigens, die in meiner Familie ausgebreitet wurde? Lieber Gott, zeig mir den Segen, den du auf dein Volk gelegt hast und dass ich das verstehe und was ich damit zu tun habe. Können wir noch aufstehen und gemeinsam beten? Lieber himmlischer Vater, wir ehren dich. Wir ehren dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort die Wahrheit ist und voller Leben. Und ich danke dir, dass wir immer wieder Neues entdecken dürfen in deinem Wort. Danke, dass ich neue Dinge in deinem Wort entdecken durfte, die ich früher überlesen habe, nicht verstanden habe. Danke, Herr, dass dein Herz noch immer für Israel schlägt und für das jüdische Volk. Und Gott, offenbare uns heute dein Herz, lieber Vater, dass wir so ein Stück verstehen und erahnen, dass du das Volk nicht losgelassen und verdammt hast. Gott, so wie du uns nicht losgelassen hast, obwohl wir so oft gesündigt haben gegen dich, auch nachdem wir uns bekehrt haben, nachdem wir getauft wurden, Gott, haben wir so oft dich verlassen und du hast uns nicht losgelassen. Und wir durften immer wieder umkehren durch Jesu Gnade. Und danke, Herr, dass du auch dein Volk liebst. Und wir segnen heute aus Puchheim, hier aus der Gemeinde, wir segnen Jerusalem. Wir wünschen Jerusalem Glück. Bewahre die Stadt, schenk ihnen Frieden. Wir segnen ganz Israel. Gott, offenbar dich ihnen doch neu, dass sie erkennen, Herr, du liebst sie immer noch und dass sie zurückkehren zu dir. Dass, wenn sie die Tora und die alten Propheten lesen, dass das Wort sie anspringt, Herr, und dass es in ihr Herz fällt, dass ganz Israel eine neue Sehnsucht nach dir bekommt. Gott, und ich bete für uns, zeig uns, jedem persönlich, Gott, wo wir heraustreten können aus Gleichgültigkeit. Reinige unser deutsches Volk. Gott, gib uns auch den Mut für die Zukunft, dass wir an der Seite Israels stehen. Geist Gottes, komm auf uns. Ich segne euch für die kommende Woche, dass euch das Wort Gottes von heute begleitet und durchträgt. Ich segne diese Gemeinde im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.